Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und heute ist uns aus Israel Thomas Hübel zugeschaltet. Thomas, bist du mit in der Leitung?
Tom,
Ja, hallo. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Stunde zu verbringen. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen ein Radio geplant. Da ist leider ein Todesfall dazwischen gekommen. Insofern auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir nach so kurzer Zeit wieder einen Zeitpunkt freigemacht hast, dass wir einfach hier auch gemeinsam über, ich denke, ein sehr spannendes Thema ins Gespräch kommen wollen. Ich brauche dich ja, glaube ich, auch gerade unserem Publikum nicht vorstellen. Thomas Hübel, du bist ein mittlerweile sehr bekannter spiritueller Lehrer, kommst eigentlich aus Österreich, lebst aber jetzt eine gute Zeit des Jahres auch in Israel, wo auch deine Frau zu Hause ist. Und was uns verbindet und worüber wir schon viel gesprochen haben und auch in der jetzigen Ausgabe unseres Magazins Enlighten Next Impulse gesprochen haben, ist, dass wir spirituelle Praxis in einem Kontext einer sich entwickelten Welt sehen und dass wir hier wirklich auch auf unsere Art und Weise hier Kommunikation und Dialog als einen wichtigen Teil unseres spirituellen Lebens sehen. Du hast hier eine Methode entwickelt, die du transparente Kommunikation genannt hast. Kannst du vielleicht einleitend ein paar Worte sagen, warum du denkst, dass Kommunikation für eine moderne Spiritualität wichtig ist und auch was du mit dieser transparenten Kommunikation meinst und was ihr hier macht.
Ja, sehr gerne. Also zuerst mal danke Tom und euch von den Leuten Next, dass ihr mich immer wieder einladet. Ich bin immer wieder gern bei und mit euch hier in dem Programm oder anderen Aktivitäten. Kommunikation. Ja, es gibt ein paar Punkte, warum ich glaube, dass das wichtig ist. Das erste ist, dass ich glaube, es gibt drei spezielle Wege der mystischen oder spirituellen Praxis. Das eine ist, ich ziehe mich zurück ins Kloster, in die Höhle, in den Himalaya und widme mich so viel wie möglich Stunden des Tages der Meditation, Kontemplation, Gebet, Innenschau. Aber da viele und wahrscheinlich alle, die jetzt gerade in dem Programm zuhören, das nicht tun, steht uns, wenn wir die gleiche Intensität von spiritueller Praxis wollen, nur etwas zur Verfügung, das heißt, unseren Alltag so mit Kontemplation, Meditation, Achtsamkeit, Anwesenheit, Klarheit, Liebe zu füllen, damit wir eine ähnlich professionelle spirituelle Praxis hinkriegen. Und da wir alle in einem Kulturgefüge leben und Kultur meiner Meinung nach aus zwei Bestandteilen besteht, nämlich Beziehungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit. Wir alle reden ja immer von diesem sogenannten Kulturwandel. Und ich gehe davon aus, dass die Internetverbindung zwischen uns dafür verantwortlich ist, wie intelligent das System ist und welche Intelligenz das System ausdrücken kann. Das heißt, wenn wir beziehungsfähiger werden und kommunikationsfähiger werden, dann fließt zwischen uns mehr Information und der intersubjektive Raum wird intensiver, dadurch auch tiefer und dadurch bekommen wir auch Zugang zu transpersonaler Information, die wir vorher nicht sehen konnten. Das heißt, die Intensität von Kommunikation ist meiner Meinung nach wichtig, genauso wie in der Meditation, da ist Intensität von Präsenz, Achtsamkeit, Gegenwärtigkeit wichtig. Und das Gleiche können wir in den Alltag übersetzen, was wir Menschen in der Kultur ja oft tun, nämlich kommunizieren, uns beziehen und unseren Alltag erleben, mit Familie, mit Arbeitsplätzen, mit Freunden, mit dem Beitrag zur Kultur. Und gleichzeitig ist aber auch die Wandlungsfähigkeit wichtig. Und die Wandlungsfähigkeit heißt, dass ich selber wandlungsfähig bin, das heißt, dass ich mich selber weiterentwickle, das Leben sich durch mich weiterentwickeln lasse. Und gleichzeitig ist Wandlungsfähigkeit aber auch von meiner Tiefe, in der ich von der Oberflächlichkeit meines eigenen Wesens und Lebens hin zu der Essenz meines eigenen Wesens und Lebens komme. Das heißt, das bindet mich tiefer an das schöpferische Prinzip an. Und man kann das jetzt den evolutionären Impuls nennen, den Schöpfungsimpuls nennen, Gott nennen, was auch immer. Aber im Prinzip ist die Wandlungsfähigkeit eine Qualität, die wir, glaube ich, wenn wir einen gesunden Beitrag, einen nachhaltigen Beitrag in der Kultur leisten wollen, genauso brauchen. Mhm. Und ich glaube, dass gerade in unserer Zeit, da wir so eingebunden sind in so ein globales Netz mittlerweile, die Professionalität von Kommunikation extrem wichtig ist für die Intelligenz von dem System, in dem wir mitwirken, das durch uns wirkt, das wir mitgestalten. Und gleichzeitig gibt es mir auch eine enorme Möglichkeit, viele Stunden meines Tages, meine Kommunikation mit Achtsamkeit, Kontemplation und einer viel tieferen Wahrnehmungsfähigkeit zu verbinden. Und wir nennen das transparente Kommunikation deswegen, weil wir sagen, wenn unsere Kommunikation, wenn wir mehr Achtsamkeit da reinlegen und weniger konsumiert sind von uns selbst, dann haben wir plötzlich viel mehr Zugang zu der Information, die sowieso da ist in der Kommunikation, in den Beziehungsräumen, die wir aber oft nicht bewusst wahrnehmen. Und ich glaube, dass es einen enormen Zuwachs an Kompetenz, Verständnis, eine viel tiefere Bereitschaft, sich einzulassen gibt in den Dialog, in die Beziehung. Und damit wir den Zwischenraum zwischen uns, den wir oft als sehr getrennt wahrnehmen können, immer weiter in eine höhere Version seiner selbst entwickeln können. Und das, worein wir uns entwickeln, das passiert ja gerade durch die Menschen, die es praktizieren. Und das ist, glaube ich, eine extrem spannende Vision für unsere Kultur. Das mal in Kürze, ja, also, um das mal nicht zu lang werden zu lassen.
Ja, danke dafür. Du hast am Anfang ja auch, wie du diese zwei Dimensionen spiritueller Praxis angesprochen hast, den Rückzug und eben die Kommunikation. Dieses in der Welt sein, unseren Alltag, unser Leben, davon gesprochen, dass es hier eine Möglichkeit gibt oder dass hier eine Möglichkeit erschlossen werden kann, die gleiche Intensität, die wir in der spirituellen Praxis der Meditation erfahren, eben auch, ich würde sagen, in einem Miteinander erfahren können.
Genau.
Da gibt es ja so etwas, was man durchaus das Mysterium der menschlichen Begegnung nennen könnte. Und ich glaube, was du ansprichst, wo du gesagt hast, dass wir hier wirklich uns einfach viel bewusster sein können, was in so einer menschlichen Begegnung eigentlich uns zugänglich wird, wird schon wahrnehmbar, wenn wir einfach sehen, wenn wir in Kommunikation sind, so wie wir gerade hier über das Internet verbunden, über das Telefon verbunden, in Kommunikation sind, dass wir hier in einer sehr oberflächlichen Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen können oder in einer sehr tiefen, weiten Weise uns gewahr sein können, dass da etwas zwischen uns sich öffnet, was aus der Tiefe unseres menschlichen Bewusstseins getragen ist. Und in der Weite, in der Tiefe, die hier wirklich uns auch offen steht, entsteht eine andere Kommunikation und die Praxis. Und ich nehme an, das ist auch das, was du mit dieser Transparenz meinst, ist diese Transparenz zu dieser Tiefe des Menschseins, die in der Begegnung auf eine ganz bestimmte und ganz eigentümliche Art und Weise sich uns eröffnet, wie es eben nur in der Begegnung passieren kann. Und das ist auch das Schöne an der menschlichen Begegnung und am menschlichen Dialog.
Genau, und du sprichst das sehr wunderschön an, dass wenn wir mehr Intensität, mehr Präsenz, mehr Einfühlungsvermögen, mehr Achtsamkeit, Klarheit, Liebe, Mitgefühl in diesen gemeinsamen Raum bringen, dann, glaube ich, entstehen mehrere Effekte, nämlich, dass das, wo wir uns tendenziell zurückgelernt haben, zurückzuziehen vom Leben, da, wo wir nicht mehr partizipieren aus unserer Entwicklungsdynamik heraus, Da entsteht zwar mehr Druck auf diese Dinge, aber dadurch werden sie auch aus dem Unbewussten ins Bewusste gespült. Das heißt, es gibt eine Dimension von intensiverem Dialog, die mir das Unbewusste, das ich verdrängt habe, bewusster macht, was mich im gesunden Falle wieder mehr zurückbringt auf den Marktplatz. Mhm. Und das Leiden in der Welt ist das Nicht-Partizipieren. Wenn ich mich nicht entscheide, ins Kloster oder in die Höhle zu gehen und in den Rückzug, dann muss ich mich entscheiden, ganz mitzuspielen. Denn das ganze Mitspielen heißt, dass meine, wie im Tao Te Ching auch steht, express yourself completely, then keep quiet. Drück dich vollständig aus und dann sei still. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt die zwei Dimensionen der Mystik, nämlich die Stille, die Transzendenz, die Präsenz, den Beziehungsraum und express yourself completely, die Energie, die Bewegung, den Ausdruck, die Mission, die viele Menschen empfinden, wenn sie im Leben sind, das, was mein Beitrag zur Welt ist, meine Intelligenz, die ein lebendiger Ausdruck des Lebens ist. Das heißt, wir haben die Stille als Praxis, das ist die Präsenz, und die Bewegung, das ist die Energie. Und wenn wir das im Dialog praktizieren, dann werden wir einerseits die Wunden unserer Entwicklung heilen können damit, wenn wir das wollen und wenn wir das mit einbeziehen. Das heißt, die Trennung aus unserer Entwicklungsgeschichte wird weniger. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass die Alchemie des Genialen oder dass der Genius ist im Prinzip, es waren nicht Menschen, die sich weniger beteiligt haben, sondern meiner Meinung nach Leute, die so in ihre Spezialgebiete eingedrungen sind durch ihre bewusste Erforschung, dass sie über den Tellerrand der Menschheit hinausgeblickt haben. Und somit eröffnet sich uns die zweite Dimension, nämlich, dass wir beginnen, gemeinsam das zu sehen, was wir vielleicht ohne diese Intensität nicht sehen können. Das heißt, wir schauen ein bisschen in die Zukunft der Menschheit und bringen die Früchte mit, die da leben und gedeihen. Und wir bringen sie mit in das jetzige Sehen der Menschheit. Das heißt, die Visionäre, die genialen Geister unserer Geschichte, glaube ich, haben genau das getan, nämlich sich mehr beteiligt und dadurch in ihrem Feld etwas entdeckt, was ungesehen war davor. Das heißt, die inspirative Komponente, die, wie ich glaube, ihr das nennt, die evolutionäre Komponente, die hier sichtbar wird, ist das Neue, das aufdämmert. Und deswegen hat Dialog auch sehr stark diese inspirative Komponente. Und ich glaube, also wir beide kennen das, dass wenn wir Gespräche führen, das ging mir schon öfter so, dass wir dann raus oder dass ich herausgehe aus dem Gespräch und ich fühlte mich angehoben, inspiriert, also so sehr lebendig und kreativ. Und ich glaube, wenn wir einen Dialog so verlassen, dann wissen wir, dass zwischen uns etwas passiert ist, wo, was ich sagen würde, der Duft der Schöpfung oder der Duft Gottes, der Duft der Evolution quasi wahrnehmbar wurde. Und ich glaube, wenn wir dem öfter und öfter folgen, dann wird unser Leben ein inspiriertes Leben sein, das durch etwas Größeres als meine Person getragen ist.
Das hast du echt wunderschön ausgedrückt. Du hast das auch auf eine interessante Art und Weise formuliert, die man auch als überraschend empfinden könnte, weil du hast das, was du am Anfang angesprochen hast, den Rückzug und die Bewegung, das könnte man ja auch so sehen, der Rückzug wäre eben der Rückzug in die Meditation oder der Rückzug in den Himalaya, wie man mal das archetypisch ansprechen möchte, und dann geht man in die Welt wieder hinein. Aber so wie du es angesprochen hast, hast du das nicht getrennt, sondern du hast das als zwei Elemente, wenn ich dich richtig verstanden habe, des Dialogs, der Kommunikation angesprochen. Das heißt, wenn wir sprechen, ist da diese Bewusstheit, die einfach aus dieser Tiefe und Klarheit getragen ist. Und diese Bewusstheit ist nicht im Gegensatz zu diesem in der Bewegung, das Welt, der Welt in der Bewegung der Begegnung zu sein. Und da kommt etwas zusammen, was aus dieser Tiefe getragen ist, aber eben auch aus dieser Dynamik des Lebendigseins des Lebens, als menschliches Lebens im Gespräch, wo wir in etwas eintauchen gemeinsam und hier sich Horizonte auftun, getragen aus diesen zwei Dimensionen. Ist das ungefähr so verstanden, wie du das ansprechen wolltest?
Ja, ganz genau. Also du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich sage öfter, wenn wir am Marktplatz praktizieren, dann kann es nicht sein, dass unser Urlaub oder unser Meditationsretreat der Ausgleich ist für die Energie, die wir im Alltag verlieren. Mhm. Mein Urlaub ist nicht dazu gedacht, ist von einer, sagen wir mal, von einer mystischen Perspektive, ist mein Urlaub und mein Retreat nicht dafür gedacht, die Konsequenzen meiner Unbewusstheit im Alltag auszugleichen. Mhm. Sondern ich habe den Auftrag, wenn ich in der Kultur wirklich professionell Mystik praktizieren möchte, das ist nicht, was jeder möchte oder jede. Es gibt Menschen, die würden gern ihr Leben verbessern, die würden gern irgendwie ein bisschen mehr Bewusstheit in ihr Leben bringen, das ist wunderbar. Und dafür kann ich Dinge tun, die mir das ermöglichen. Wenn ich mehr in Bewegung komme innerlich, dann wird auch mein Leben mehr in Bewegung kommen. Aber wovon ich spreche, ist eine gewisse Intensität, die wirklich die Kraft hat, uns fundamental zu erwecken. Zu was Neuem. Nicht etwas Altem Neuen, sondern etwas Neuen, wie der Picasso in so einem Zitat, das ich vor kurzem vorgelesen habe, gesagt. Und wenn ich das Neue finden möchte, nämlich etwas, was ich noch nicht vorher berechnen kann, dann braucht es gewisse Voraussetzungen, glaube ich. Und eine davon ist, dass ich lerne, meinen Alltag so zu leben, wie ein iPhone oder ein Mobiltelefon, das sich auflädt, während wir sprechen. Ich glaube, das sollte die Qualität unseres Alltags werden. Und wenn ich dann in die Meditation gehe oder in einen Retreat, was wunderbar ist, um meine Meditationstiefe zu vertiefen oder da tiefer einzudringen in die Natur der Wirklichkeit, dann ist es aber nicht dazu da, meine Müdigkeit und meine Batterie aufzufüllen. Mhm. Und tue ich das, wenn ich das tue, dann kann ich das nur tun, wenn ich die beiden Qualitäten, die du gerade genannt hast, nämlich die Kompetenz der Stille, der Präsenz, des inneren Raumes, der Vertiefung der Lehre, wie der Buddhismus es beschreibt, und gleichzeitig die tiefe Lebendigkeit, die Verwurzelung, den Ausdruck, den ungehinderten Ausdruck und die immer vollständigere Anteilnahme. In Tao Te Ching steht geschrieben, ein Satz, der mir auch gut gefällt, when the master fulfills her work, he forgets it. Mhm. Wenn die Meisterin ihre Arbeit getan hat, vergisst sie sie. Mhm. Das heißt, wenn etwas wirklich getan ist in diesem Moment, bin ich vollkommen wieder anwesend für den Nächsten. Mhm. Und wir nennen das die Praxis, dass unser Herzensraum jeden Moment so frei wie möglich ist für den nächsten Moment. Das heißt, je mehr in meinem Alltag übrig bleibt von der vorigen Erfahrung, desto mehr beschäftige ich mich 2 Stunden später immer noch damit. Das heißt, mein Herzensraum ist im Prinzip verstopft mit der Erfahrung von vor 2 Stunden. Das heißt, ich kann nicht mehr ganz gegenwärtig sein mit dem jetzigen Augenblick. Mhm. Und also eine spirituelle Praxis, die, glaube ich, sehr viel Sinn macht im Alltag, ist, sich wirklich darum zu kümmern, wenn wirklich mehr überbleibt, warum? Und dann komme ich mit den ganzen unbewussten Anteilen meiner selbst auch in Kontakt, lerne die zu integrieren, das heißt, ich lebe vollständiger, mehr bewegt, mehr lebendig, mehr kreativ und ich beginne, die Kompetenz der Bewegung zu meistern. Mhm. Und ich gehe eben davon aus, ein bisschen wie nicht alle Traditionen, dass es nicht darum geht, einfach nur still zu werden und dass das Ziel der spirituellen Praxis ist, sondern genau wie du gesagt hast, die Stille in der Bewegung zu finden, die Bewegung in der Stille, sodass die irgendwann nicht zwei werden. Denn ich gehe davon aus, dass wirkliche Stille nicht von Lärm gehört werden kann, sondern dass wirkliche Stille ist die Non-Dualität von Form und Leere oder von Stille und Bewegung. Ich glaube, du hast das ganz schön zusammengefasst.
Schön. Lass mich ein paar Stichworte aufgreifen, die du hier mit reingebracht hast. Du hast, glaube ich, ein sehr starkes deutsches Wort verwendet, das in dem unheimlich viel drin liegt. Du hast das Wort Anteilnahme benutzt. Und ich glaube, wenn man dem Wort Anteilnahme nachgeht, da liegt unheimlich viel drinnen, weil dieses Anteilnehmen ist ein Anteilnehmer mit dem, was uns begegnet. Das heißt, in der Art und Weise, wie wir im Leben sind, wie wir miteinander sind, können wir wirklich Anteilnahme praktizieren. Und es ist sehr offensichtlich, wenn ich irgendwo an etwas in mir festhalte, ist es mir nicht möglich, wirklich an der Lebendigkeit des Lebens und an der Lebendigkeit der Begegnung Anteil zu nehmen. Und einfach zu sehen, hier ist etwas in Bewegung. Anteilnahme, die bleibt nicht stehen, sondern Anteilnahme ist etwas, was mitten im Leben, mitten in der Begegnung steht. Und deswegen ist Dialog, Gespräch so ein hervorragender Platz, das auch zu praktizieren, weil ein Gespräch ist immer in Bewegung. Und einen Satz weiter sind wir ganz woanders. Und wenn ich noch immer dort bin, wo wir waren vor einem Satz, weil mir irgendwas wichtig ist oder mir etwas festhält, bin ich nicht da, wo wir sind. Bin ich nicht da, wo wir gemeinsam gerade hingehen können. Und das führt mich auch zu diesem anderen schönen Wort, das du gesagt hast, wo du den Picasso zitiert hast, vom Neuen Neuen. Weil da liegt natürlich eine Annahme, eine Grundlage zugrunde, die ich gerne aussprechen möchte, nämlich, dass es wirklich auch was Neues, Neues gibt. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Und viele traditionelle spirituelle Traditionen fokussieren sich ja mehr auf die Zeitlosigkeit, auf etwas, was jenseits von Zeit und Raum ist und was auch mit der Lehre des Buddhismus mit angesprochen sein kann und was auch unheimlich zentral und wichtig ist. Aber dieses Neue, Neue, wenn ich dich richtig verstehe, nimmt das Leben in seiner Lebendigkeit ernst, nimmt ernst, dass wirklich permanent, in dem das Leben lebt, in dem wir im Leben stehen, in dem wir im Leben einander uns begegnen, sich permanent neue Dimensionen öffnen. Und das Spannende an einem Dialog, an einem Gespräch oder einfach das Spannende im Leben stehen, ist sich auch diesem Neuen hinzugeben, das eben nicht nur das zeitlos Transzendente ist, sondern etwas, was permanent wirklich vollkommen neue Dimensionen sich aufschließt. Das, so würde ich dich verstehen, ist das, wenn du sagst, dass hier sich die Zukunft zeigt, in unserem Bewusstsein zeigt.
Genau, und das ist genau das Risiko, das wir eingehen, wenn wir uns auf Bewegung einlassen. Weil ich glaube, dann müssen wir das gegenwärtige Weltbild so ein bisschen aufgeben, das wir vielleicht noch in uns tragen, auch seit einiger Zeit. Und zwar, das bedeutet, dass ein Teilchen auf ein Teilchen schaut. Mhm. Und Beziehung ist aber, dass eine Intelligenz, das heißt Leben in Aktion, ein Ausdruck, etwas, was schon in Bewegung ist und sich fragt vielleicht, was es in Bewegung gesetzt hat. Aber wir sind ja alle schon geboren. Das heißt, wir stellen uns ja nicht mehr die Frage, ob wir geboren werden wollen. Wir sind schon ein Ball, der rollt. Und wir schauen auf andere Bälle, die auch rollen. Das ist wie wenn man von einem Zug auf den anderen schaut. Das heißt, diese Bälle rollen schon alle und die spirituelle Reise ist ja oftmals die Sinnesfrage, wer hat denn den Ball in Bewegung gesetzt vielleicht. Ja. Aber wozu die Sinnesfrage dient, ist, uns tiefer in die Bewegung einschmelzen zu lassen. Und der Dialog ist natürlich etwas, wo ich regelmäßig auch das Risiko eingehen muss, dass ich nicht weiß und dass zwischen uns etwas emergiert, was wir beide nicht wussten und was aber so wertvoll ist, dass wir in dem Moment, wo es auftaucht, beide wissen, dass es jetzt hier ist. Ja. Weil wir beide diesen Geschmack der puren Kreativität, und das ist meiner Meinung nach ein Hauch Gottes, ist in jedem kleinen oder größeren kreativen Moment atmen wir diesen Duft. Und wie du schon gesagt hast, das Neue, Neue, das kann ich nicht vorher kontrollieren oder vorher bestimmen durch das, was ich heute kenne, sonst wäre es ja nicht neu. Sonst ist ja nur eine Zusammensetzung des Alten. Ein bisschen besser vielleicht. Aber das Neue, Neue ist ein Risiko. Ich muss etwas in mir dafür aufgeben, um von dieser Welt in die nächste geboren zu werden. Mhm. Und das ist ein ganz spannender Prozess von Menschen, glaube ich, die in sich so eine Flexibilität und Lebendigkeit und Freiheit entwickeln. Das ist Teil der spirituellen Freiheit, von der immer wieder gesprochen wird, dass ich beginne, Bewegung zu meistern. Das heißt, ich lasse die Haltegriffe immer mehr los von dem, was ich kenne, weil ich weiß, dass meine einzige Sicherheit ist, zur Bewegung zu werden.
Ja.
vergleiche das gerne manchmal mit so einem Bus. Wenn man jetzt da in Indien die Bergstraße hochfährt und dann schaut man so runter und dann sieht man da unten einen anderen Bus liegen, dann könnte einem schlecht werden und man könnte sich innerlich verkrampfen und entweder schreien, ich will aussteigen, oder 8 Stunden lang verkrampft im Bus sitzen, während sich der so auf einer einspurigen Straße mit 2 Bussen irgendwie den Berg hochwindet. Und oder wir lassen uns wirklich auf die Bewegung ein und beginnen in diese Bewegung, zu dieser Bewegung zu werden. Und ich glaube, die Meisterschaft, von der so oft gesprochen wird, in der die spirituelle Meisterschaft, ist eben, dass mir dieser ewig leere Urgrund bewusst wird und gleichzeitig aber auch diese ewige Bewegung, die hier stattfindet.
Exakt.
Und dass beides als Nicht-Zwei diese berühmte Non-Dualität ist, nicht nur das eine oder das andere. Und dann ist eben eine wirklich inspirierende Kommunikation ist ein Risiko und braucht auch von mir, dass ich mich auf das Angenehme wie auf das Unangenehme so tief einlassen kann, dass das nicht mehr der Ursprung meiner Motivation ist. Mhm. Und ich glaube, für Menschen, die Mystik wirklich tief praktizieren wollen, ist Sympathie und Antipathie oder das Angenehme und das Unangenehme nicht mehr der Ursprung ihrer Motivation, sondern ein Commitment zu etwas, was die beiden transzendiert, zu etwas Tieferem.
Ja.
Und in diesem Commitment zu dem Tieferen liegt auch mein Commitment zum Risiko.
Genau.
Das heißt, ich weiß, dass ich springe, selbst wenn ich den Boden nicht sehe.
Ja.
Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Und wenn Menschen ihre Kommunikation bis in diese Meisterschaft, was ich meist oder Kunst von Kommunikation entwickeln, ich glaube, dann finden wir Gesprächspartner, wo wirklich das, was so viele Menschen suchen, beginnt sichtbar zu werden und wir mehr aus dem Leben sprechen als übers Leben.
Mhm.
Und ich glaube, es hat einen Grund, warum über Jahrtausende Menschen, auch zu Zeiten, wo es keine Massenverkehrsmittel gab, Menschen aufsuchten, die nicht über das Leben sprachen, sondern aus dem Leben, weil die Aussagen und die Antworten, die da kommen, die sind nicht das Gekaute nochmal zu zerkauen, sondern das ist das, was wirklich den Punkt trifft. Und ich glaube, wir alle wissen, wie sich's anfühlt, wenn etwas den Punkt trifft. In uns oder in der Situation, das ist eine Erlösung. So, das heißt, Sprache wird zur Erlösung. Und dann, das ist eine sehr hohe Kunst.
Lass mich noch einmal auf die Haltegriffe zurückkommen. Weil ich glaube, wirklich zu sehen, wie sehr wir einfach gewohnt sind, von Haltegriffen aus auf die Welt zu blicken. Und wie sehr das, was du angesprochen hast, mit zur Bewegung selbst zu werden, das einfach weit transzendiert. Und wie sehr das etwas ist, was so radikal gegen unsere Gewohnheiten steht. Auch das, was du am Anfang angesprochen hast, mit wie sehr wir gewohnt sind, als Teilchen auf Teilchen zu blicken. Auch da sehe ich die Kommunikation, den Dialog als so hervorragende Möglichkeit der Praxis, auch der Bewusstwerdung, weil wir sehen können, wie sehr wir gewohnt sind, wenn wir in ein Gespräch eintreten, dieses Gespräch, das sich zwischen uns entfaltet, als ein Gespräch zwischen zwei Teilchen wahrzunehmen. Und vielleicht noch, wie sich diese zwei Teilchen informieren und daraus bereichertere Teilchen kommen, aber eine Perspektive einzunehmen, wo das, was zwischen uns geschieht, was zwischen uns durch die Gestaltung von Sprache, durch die Entfaltung von Bewusstsein in Bewegung kommt, so wahrzunehmen, dass ich eigentlich oder wir eigentlich davon nicht getrennt sind, ist eine andere Perspektive. Aber das Leben ist ja eigentlich diese Bewegung selber. Und natürlich gibt's auch den Einzelnen, den Individuellen, der diese Bewegung gestaltet. Auch diese Perspektive hat ihre Berechtigung und ihre Legitimität. Aber zu sehen, selbst diese Individualität ist Teil dieser großen Bewegungsentfaltung. Und es ist immer tief beeindruckend zu sehen, wie ein Gespräch in eine ganz andere Tiefe gehen kann, wenn wir diese Vereinzelung der Standpunkte im Gespräch zumindest zu einem Teil loslassen können und uns auf das einlassen, was zwischen uns einfach entsteht und was keiner von uns kontrolliert. Und zu sehen, dass das möglich ist, dass Menschen im Zusammenkommen ihren Schwerpunkt auf diesen Prozess selber legen können, erlaubt auch uns als Menschen anders zu sehen, dass wir wirklich Ausdruck dieser Lebendigkeit werden können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eine sehr moderne und sehr wichtige Lehre einer modernen Mystik ist, dass das möglich ist, und zwar mitten in der Welt, in dem wir auf diese Weise Welt gestalten.
Absolut, und wir sehen ja, dass die gegenwärtige Bewegung genau dahin geht. Im Christentum wurde schon gesagt, wenn zwei oder mehr sich in meinem Namen treffen, dann werde ich unter euch sein. Das heißt, diese intersubjektive, dieser offene Raum im Zen-Kreis, der offene Raum in der Kabbala, das taucht ja überall wieder auf, dass die Intelligenz ist im Prinzip das Offene an dem Kreis, nicht der Kreis. Offene an dem Kreis ist das, was dem Leben Sanity, also den gesunden Geist schenkt. Und das Offene, der Leonard Cohen drückt das aus, the cracks where the light comes in. Die Kunst kreiert es in der Gesellschaft, wenn wir etwas sehen, das wir nicht durch unser assoziatives Denken gerne einordnen können, und plötzlich entsteht ein Moment des Innehaltens und des Offenseins. Und dieser Raum zwischen uns, der ist so intelligent, dass das unsere Hoffnung ist. Und wir sehen auch, dass gegenwärtig ja durch die Entwicklung des Internets, das heißt das externe Neuronennetzwerk, das externe Gehirn, das entsteht, ist ja im Prinzip schon eine viel flüssigere Form von Informationsaustausch, ist meiner Meinung nach ein enormer Entwicklungsschritt im kollektiven Bewusstsein, den wir noch gar nicht wirklich erfasst haben, was das gerade bedeutet, was hier auf dem Planeten passiert, für das kollektive Bewusstsein und die Rückwirkung auf das Individuum. Und das meiner Meinung nach in dem, was du gesagt hast, dass das, was zwischen uns aufdämmert, das ist unsere Hoffnung. Weil die großen Traditionen sagen meiner Meinung nach im Prinzip in der Essenz das Gleiche, nämlich dass die Intelligenz liegt entweder in dieser Leere, in dem Raum dazwischen, in der Offenheit des Systems, wie auch immer wir das nennen, und dass da die Widerspiegelung des göttlichen Verstandes, also dieser höchsten Intelligenz, die sich durch uns alle ausdrückt, dass sich das in diesem zwischen uns widerspiegelt. Und deswegen glaube ich, dass die Einsichten und die Lösungen für globale Herausforderungen, die kommen aus diesem Raum, die kommen aus diesem zwischen uns, aus dem, was uns in der Tiefe, wie du sagst, so vereint, dass wir da zwar als Individuen gut gegroundet und kristallisiert Teil davon sind, aber dass im Prinzip etwas Größeres Ganzes hier aus- und einatmet. Und da liegt, glaube ich, unsere Hoffnung als Menschheit, auch die Herausforderungen zu meistern, die wir haben. Und da liegt auch in kleinen Alltagsmomenten wie in großen Einsichten. Im kleinen Alltagsmoment würde das bedeuten, dass wenn in einem Beziehungskonflikt zum Beispiel einer der Partner schafft, diesen Raum offen zu halten in sich und damit für den Beziehungsraum und sich nicht vollkommen identifiziert mit dem, was gerade passiert, dann ist der Raum offen, dass ich mich plötzlich etwas sagen höre, was mich selbst überrascht und was dieser Situation eine Wendung gibt. Und ich glaube, dass ein Indikator für eine erfolgreiche spirituelle Praxis ist, dass wir uns immer öfter selbst überraschen bei dem, was wir hören von uns selbst. Also dass das, was ich sage, etwas ist, was neu aus meinem Mund hervortritt, ohne dass ich es mir vorher überlegt habe.
Ja.
Und je öfter das stattfindet, desto offener wird im Prinzip mein Wesen ins Ganze. Und dann beginnen wir eben genau das, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass wir aufhören, übers Leben zu reden und einfach Interpretationen oder Meinungen abliefern, sondern mehr aus dem Lebendigen heraus sprechen und dadurch das, was gerade gegenwärtig emergiert, zu erfassen. Und das ist eine hohe Kunst, aber da drin, glaube ich, liegt auch, die Antwort auf viele individuelle und globale Fragen, die sich uns gerade stellen als Menschen. Ja. Also der Dialog ist eine ganz tiefe mystische Praxis, wo ich das kontempliere, was du mir sagst, wo ich das kontempliere, was durch mich gesagt wird, und wo, glaube ich, jetzt auch eine neue Mode aufdämmert, ist nämlich, dass es nicht mehr genug ist, sich selbst auszudrücken, nämlich mitzuteilen, was ich zu sagen habe, sondern auch mitzukriegen, und das ist auch Teil der transparenten Kommunikation, was du gerade hörst und mit welchem Teil von dir du mir gerade zuhörst und ob du das überhaupt hören kannst, was ich gerade sage. Mhm. Und das heißt, den sogenannten, den oder die andere mit so tief mit einzubeziehen in meinen Dialog, dass mir das bewusst ist, ist eine extreme Bewusstseinserweiterung des Individuums. Also da kann ich nicht mehr nur selbst mit mir beschäftigt sein.
Exakt.
Und damit öffne ich mich auch in den intersubjektiven Raum. Ja.
Und hier auch wirklich den Unterschied wahrzunehmen zwischen einem Meinungsaustausch und einem Dialog. Ja. Weil ich denke, der Unterschied zwischen einem Meinungsaustausch und einem Dialog ist genau das, was du angesprochen hast. In einem Dialog, und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn ein Dialog wirklich funktioniert, sind wir überrascht, was wir alle sagen, mir inklusive. Es ist der Dialog, der uns führt, und die Einsichten, die aus diesem Dialog kommen, sind nicht die Einsichten so sehr, die wir miteinander austauschen, sondern die sich aus unserer Begegnung zeigen. Da ist ein Möglichkeitsraum, der entsteht erst dadurch, dass zwischen uns dieser offene Raum ist. Und ich glaube, es ist auch wirklich gut zu sehen, dass dieser offene Raum nicht nur ein offener Raum ist, sondern dass dieser offene Raum eben auch offen in die Zukunft ist. Dass hier eine Möglichkeit, ein Potenzial wahrnehmbar ist, dass sich direkt eine Anziehungskraft auf uns hat. Und spannende Gespräche sind, wo wir gemeinsam dieser Anziehungskraft nachgehen und dann aus einem Gespräch rauskommen und denken, was war denn das? Weil wir gemeinsam etwas gezogen wurden, was sich aus dieser Begegnung eröffnet. Aber es ist eigentlich keiner von uns, der es einzeln irgendwie erarbeitet hätte, sondern das entsteht genau deswegen, weil wir in diesem Geist zusammenkommen. Und die Kraft des Dialogs ist diese Offenheit in das, was kommt, das, was möglich ist. Und das erlaubt eine Lebendigkeit, die ich vor allem in der menschlichen Begegnung wahrnehme und die gerade die menschliche Begegnung, den menschlichen Dialog als etwas so radikal Wertvolles macht, weil auch so viele unserer drängenden Fragen, sei es im ganz persönlichen Beziehungsbereich, sei es in Fragen von globaler Bedeutung, ich glaube, der wirkliche Ort, in dem sich die Antworten finden, ist dieses menschliche Miteinander, diese menschliche Begegnung.
Ja. Und vielleicht eine Sache noch, die, glaube ich, auch spannend ist hinzuzufügen, ist, dass diese Form von Dialog natürlich immer möglicher wird, je reifer und erwachsener das Individuum ist. Mhm. Und dass dieser Dialog natürlich davon auch gekennzeichnet wird, dass wir wirklich tief zuhören können, also dass wir empfangen können, dass wir geben können und dass wir wissen, wann es die Zeit ist, dass der Dialog durch uns empfangen oder geben möchte. Mhm. Also das heißt, das ist schon so eine Art von einer Form von Demut getragen, dem größeren Ganzen gegenüber und nicht nur meiner Meinung gegenüber. Meine Meinung mag vielleicht mir brennen und wichtig erscheinen, ist sie aber nicht so, ja, weil ich da immer noch gerne bei der Interpretation in meiner Perspektive bleibe. Aber wirklich zuzuhören heißt, es öffnet mich tiefer in dieses gemeinsame Ganze, weil ich mich auch vor dem gemeinsamen Ganzen verneigen kann, mhm, und weil ich auch mitbekomme, wann es Zeit ist, still zu sein, zu lauschen, zu kontemplieren und den Dialog durch meine Kontemplation zu unterstützen, selbst wenn ich nichts sage. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, wann es Zeit ist, was zu sagen und mich ganz am Teilnehmen zu beteiligen. Und das, glaube ich, ist einfach für Menschen möglich, die aus dem Dialog jetzt nicht ihre Anerkennung ziehen wollen oder ihre persönliche Befriedigung, sondern die wissen, dass dieser Duft, den wir nennen können, der Zukunft, des Überbewussten, des Potenzials, der Evolution, was auch immer, dass wir diesen Duft des größeren Ganzen wahrnehmen, wenn er entsteht, uns daran erfreuen und ein Teil davon werden. Ich glaube, das braucht auch eine gewisse Form von menschlicher Reife, wenn sonst, wenn ich gesehen werden möchte, wenn ich Anerkennung haben möchte, wenn das sind alles gute Dinge, nur die ziehen mich dann selbst wieder zurück in mein getrenntes Selbst, in meine kleinere menschliche Perspektive. Ja. Und das ist gut, wenn wir wissen, wie wir das mit einbauen, dass es uns den Raum überhaupt erstmal gibt, dass genau das, was du sagst, diese das Neue wirklich aufdämmern kann durch uns, weil wir uns davor verneigen. Das heißt, der Demutsaspekt, der in vielen mystischen Traditionen ein wertvoller Teil ist und ein sehr wichtiger Teil ist. Und wie gesagt, Demut ist kein Verhalten. Demut ist eine Erkenntnis. Das kommt aus einer Erkenntnis. Und Demut ist, wenn ich mich verneige vor dir und dem gemeinsamen Raum, der hier entsteht, dann öffne ich im Prinzip auch ein Fenster in diese Zukunftsfähigkeit. Dass die Demut als Teil des Verneigens im Dialog. Wenn ich nicht fähig bin, mich zu verneigen, dann glaube ich, wird es mir schwerfallen, diesen Dialog nicht nur hin und wieder mal zufällig zu erleben, sondern als eine Grundlage meiner Art und Weise in der Welt zu sein.
Ich finde es wirklich wichtig, dass du hier auch diesen Aspekt der Reife noch mit reinbringst oder nochmal ansprichst. Weil ich glaube, auch das ist ein so großes Potenzial des Dialogs, der Kommunikation, weil hier auch all das sichtbar wird, was sich der lebendigen Begegnung in den Weg stellt. Das heißt, wenn ich einfach aufmerksam genug bin, sehe ich ja, oder habe zumindest die Chance zu sehen, wie sehr meine eigenen Wichtigkeiten, mein Geltungsbedürfnis, meine Scheu, wie auch immer, all das Dinge sind, die mich davon abhalten, einfach zur Verfügung zu stehen. Das heißt, ich kann in einem Gespräch auch unheimlich viel über mich lernen und reifen, wenn ich das Interesse dran habe. In der Begegnung ist unheimlich viel sichtbar, was erst in der Begegnung sichtbar wird, wo wir auch wirklich auch unsere Schattenseiten wahrnehmen können und sagen, wow, all das ist auch in mir da, aber ich muss nicht unbedingt darauf reagieren, ich kann auf was anderes reagieren, was über mich hinausgeht, was zwischen uns da ist. Und die Reife, glaube ich, die du ansprichst, die kultivierbar ist, ist zu sehen, dass nur weil all diese Tendenzen in mir da sein mögen, ich nicht gezwungen bin, auf diese Tendenzen zu reagieren, sondern eine Reife entwickeln kann, auf das zu reagieren, was in einer Begegnung entsteht. Und ich glaube, darin liegt wirklich dann auch die Blüte menschlicher Kommunikation und das, was wir auch in einer modernen Mystik wirklich auch hier in die Welt bringen können. Zu sehen, dass dieses Miteinander, was ja nichts anderes ist, als dass Menschen sich jenseits von Ego begegnen können, dass hier eine Kultur kultiviert werden kann, wo Ego außen vor gehalten werden kann, nicht in einer perfekten Art und Weise, das ist gar nicht der Punkt, sondern in einer Art und Weise, wo wir sehen, wir haben all diese Anteile, aber es besteht die Möglichkeit, etwas anders zu kultivieren. Und dieses andere ist dieser Raum zwischen uns, diese Öffnung zwischen uns. Und wenn es das gelingt, gelingt uns eine andere menschliche Kultur.
Ich würde dann noch hinzufügen, dass es wichtig ist, das, was wir erkennen in uns, nämlich das, was jung ist und jung gehalten wird, dass das mit Teil dieses Reifungsprozesses sein kann. Das heißt, dass wenn der Dialog diesen Reifungsprozess erfordert, weil ich mich sonst von der Unreife distanziert würde und niemand würde von jemanden Jungen erwarten, dass er so alt ist wie der Erwachsene, wenn er es nicht ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die Gefahr besteht, wenn wir uns distanzieren davon, dass wir es wiederholen. Aber dass der Dialog uns die Fähigkeit gibt, die Zukunft quasi zu kosten und gleichzeitig aber auch die Reife darin besteht, das Junge mitzunehmen, damit es reifen kann. Das heißt, ich kümmere mich im Prinzip um das gesamte Lebensnetz, dass das aufdämmert und dass das schon hier ist, aber nicht die Chance hatte, sich wirklich in die reife Blüte zu entwickeln. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, stufenlos quasi, wie diese neuen Stereosysteme, stufenlos den Sound hoch und runter zu drehen, ohne dass wir da drin gefangen werden. Weil ich werde eben sehen, dass meine Reife auch davon abhängt, dass all die Unintegriertheit aus meiner Entwicklung im Prinzip natürlich Filtersysteme in den gemeinsamen größeren Raum darstellen. Das heißt, ich kann dich in meiner Unintegriertheit nicht mal ganz hören, geschweige denn meinem Potenzial gemäß an dir Anteil nehmen, weil ich da in dem Teil ja dann gar nicht bin. Mhm. Und das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, die Unbewusstheit des Nichtgereiften mitzunehmen in die Reife und das Reife sich verneigen zu lassen vor dem, worin wir vielleicht immer noch reifen, aber es nicht wissen und deswegen nennen wir es Zukunft.
Spannend.
Und dass wir so gleichzeitig, und das ist, glaube ich, die Mystik des Marktplatzes, nach unten, nach oben und in die Ausdehnung gleichzeitig praktizieren. Das heißt, ich werde mir voll bewusst und ein verwurzelter, verankerter Mensch, der die menschliche Integrität umarmt, mit all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ich kümmere mich um einen größeren Lebensradius als nur mein kleines, getrenntes Selbst. Und ich tauche ein in die Bewusstseinsdimensionen, die wirklich das Neue reflektieren und die tiefen Dimensionen mit sich bringen. Und ich glaube, wenn das die Grundlage meiner Kommunikationsbereitschaft ist, dann, glaube ich, steht Stille und Bewegung nichts im Weg.
Danke, Thomas. Ich würde das Gespräch gern noch weiterführen und möchte es aber gleichzeitig auch für unsere Zuhörer hier aufmachen, sodass wir auch einige Fragen entweder per E-Mail oder per Telefon hier mitten das Gespräch mit reinbringen. Dazu lese ich kurz noch die Telefonnummern vor, unter der Sie sich hier in das Gespräch mit Thomas Hübel mit einbringen können. Das wäre in Deutschland 089-202-206-1640, in der Schweiz 043-508-0389, in Österreich 072-088-0877, der Einwahlcode jeweils 22-45-56-5, gefolgt von der Raute-Taste. Nochmals 22-45-56-5, gefolgt von der Raute-Taste. Wenn Sie sich dann zu Wort melden wollen, können Sie sich durch die Tastenkombination Stern 2 bei uns am Bildschirm sichtbar machen. Da können wir sehen, dass Sie sich ins Gespräch mit einbringen wollen. Dann können wir Ihr Telefon freischalten, um Ihnen auch die Zeit zu geben, das zu machen. Würde ich gern den ein oder andere E-Mail-Anfrage hier mal vorwegnehmen, die uns hier schon erreicht haben. Da schreibt ein Hörer: Lieber Thomas, schön, was du über eine Dialoghaltung und einen Beziehungskonflikt sagst. Wenn ich den Bewusstseinsraum offen halten kann, kann ich mich etwas sagen hören, was unerwartet neu ist und, wie ich vermute, den Konflikt zu entspannen hilft. Hast du eine Idee, wie man ein solches Dialogverhalten authentisch üben kann, also etwa einen echten Konflikt zu provozieren, um dann eine höhere Perspektive halten zu können?
Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, ob man einen Konflikt provozieren muss. Wenn man den braucht, dann wird der schon kommen, würde ich eher sagen. Das Gute an dem ganzen Lebensnetz ist ja natürlich, dass wir alle mit den Dingen konfrontiert werden, sowieso im Alltag, die uns schwerfallen. Das heißt, all unsere Schattenseiten sind unintegrierte Energien. Die unintegrierten Energien schreien nach einer Erfahrung und wir können uns sicher sein, dass sie kommt. Das heißt, wir brauchen das, glaube ich, gar nicht mal provozieren. Klar können wir das trainieren, auch mit Leuten, mit denen wir spirituell praktizieren. Oder wir können auch mal einen Konflikt provozieren. Nur, ich glaube, die Konflikte und die Schwierigkeiten, die sowieso auftauchen im Alltag, wenn wir sie brauchen, die sind auch die interessanten Situationen, weil die überraschen uns dann meistens. Die erwischen uns auf dem linken Fuß Und da kommt es darauf an, nicht wenn ich mir da schon die Vorkehrungen treffe, sondern wenn mich das Leben da überrascht, wo ich sowieso unbewusst bin. Mhm. Und deswegen ist, also was wir praktizieren können, ist natürlich die Fähigkeit, präsent zu sein durch Meditation, Kontemplation. Die Fähigkeit, immer eingestimmter zu sein, das heißt mehr zu werden wie ein Laserscanner, damit wir die Information, die gerade besprochen wird, was meistens nicht durch die Worte gesagt wird, die gesprochen werden. Ich gehe davon aus, dass die essentiellere Information sogar die ist, die zwischen den Worten mitkommt, solange bis die Worte und die Energie sich synchronisiert haben, weil dann sind die beiden nämlich eine Botschaft. Aber solange das nicht so ist, ist oft das, was die Menschen beschreiben, die Symptomatik, und das, was zwischendrin durchkommt, das, was im Prinzip gesagt wird. Mhm. Und meine, das ist eben, was wir unter transparenter Kommunikation verstehen, ist die Fähigkeit, dass mir Kommunikation noch viel transparenter wird. Das heißt, dass mein Bewusstsein, Information wahrzunehmen, nämlich die relevante, die essentielle und nicht die Konsequenz davon, das ist das, was ich praktizieren kann, um dann auch in schwierigen Situationen, und da kommt der dritte Punkt, wenn ich bereit bin, das Unangenehme wirklich unangenehm sein zu lassen und es nicht zu verdrängen, dann kann ich mich in dem Unangenehmen so präsent verankern, dass ich den Raum offen halte dabei, den ich schon geübt habe, um wirklich Zugang zu bekommen zu dem essentiellen Kern dieses Konflikts. Und dann wird die Essenz des Konflikts durch mich sprechen. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo etwas transformiert wird.
Spannend.
Und das heißt, der erwachsene Konflikt hat die Fähigkeit, dass der erwachsene Mensch sich nicht nach innen kontrahieren muss im Konflikt, sondern immer noch bezogen bleiben kann auf das Gegenüber. Und das macht einen großen Unterschied. Und das heißt aber auch, dass ich emotional immer erwachsener werden muss, weil sonst kann ich das nämlich nicht. Und in dem Moment, wo ich das lerne, wird auch die Fähigkeit auftauchen, immer mehr Konflikte, die destruktiv werden können, in einen kreativen Konflikt umzuwandeln, weil ich mich nicht scheue davor, Konflikte zu haben, sondern weil ich weiß, dass in den Konflikten, wenn sie kommen, eine kreative Entwicklungsmöglichkeit ist.
Sehr schön.
Das würde ich jetzt in Kürze dazu sagen.
Bevor ich die nächste Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat, und uns haben einige E-Mail-Fragen erreicht, möchte ich kurz noch nachholen, was ich vergessen hatte, nämlich die E-Mail-Adresse auch nochmal hier im Radio durchzusagen. Sie können uns Fragen stellen unter der E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. radio@enlightennext.de. Und eine Frage, die ich dir gleich vorlesen möchte, da schreibt eine Leserin: Hallo Thomas, ich habe transparente Kommunikation oft mehr so interpretiert, dass wir transparent zueinander werden, also dadurch auch Trennung zwischen uns Menschen überwinden, lernen uns zu öffnen miteinander. Aber wenn ich dich heute richtig verstehe, dann werden wir durch die Kommunikation transparent der göttlichen oder tieferen Dimension gegenüber. Denn da entsteht ja eine ganz andere Tiefe, die nicht primär zwei oder mehr Personen verbindet, sondern uns für etwas viel Größeres öffnet. Meinst du das so? Wie gehst du damit um, wenn jemand diese Dimension gar nicht hören kann? Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Das zeigt uns gleich, dass wir das anwenden, was Tom und ich vorher besprochen haben, nämlich, dass wir in einer lebendigen Beziehungsfähigkeit verweilen. Was bedeutet, dass wir Bewegung sind? Was bedeutet, dass ich in vielen Fällen das Oder durch ein Und ersetzen muss? Das heißt, dass wir transparenter zueinander werden auf einer persönlichen Dimension, damit unsere persönliche Transparenz, unsere Zurückhaltung, unsere Abwendung vom Leben sichtbarer werden kann, dass das, wo ich mich zurückziehe, sichtbarer wird und mehr eingebracht wird und gleichzeitig sich dadurch auch meine Reife entwickelt, die göttliche oder die höhere Dimension des Bewusstseins durchschimmern zu lassen durch die tiefere menschliche Integrität. Das heißt, meine tiefste Menschlichkeit wird zu meiner höchsten Möglichkeit. Und wenn das so ist, dann stimmen all diese Dinge. Wir teilen uns transparenter mit. Wir, dadurch, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeit präziser wird und sich stärkt, habe ich Dimensionen mehr von Informationen zur Verfügung. Und ich würde ja so weit gehen zu sagen, dass dadurch ich beginne, das wirkliche Buch zu lesen, nämlich das ist das lebendige Buch. Nicht die Bücher, die darüber geschrieben werden, sondern Information direkt oder, wie ich oft beschreibe, online aus dem Leben herauszunehmen und zu lesen. Und dadurch öffnet sich mir natürlich auch der Zugang zu einer größeren göttlichen oder transzendenten, transpersonalen Möglichkeit. Und wenn wir das alles durch uns verbinden, dann haben wir die Grundlage von transparenter Kommunikation. Und was auch immer gehört werden kann, es macht nichts mehr, wer rund um uns ist, weil die hohe Kunst der Kommunikation kann sich auf jede Situation immer mehr beziehen, weil wir der Situation immer weniger Bedingungen entgegenstellen, weil wir erkannt haben, dass wir uns darauf beziehen.
Wunderschön. Lass mich gleich mit einer weiteren Frage folgen. Da schreibt wieder eine Hörerin. Hallo Thomas, hallo Tom. Wenn ihr über das Neue sprecht, scheint mir auch, dass dies auf ein neues Denken hindeutet. Ein Denken, das nicht mehr auf vergangene Erfahrungen basiert, sondern ein Denken, das aus dem Raum zwischen uns entsteht und in dem etwas entsteht, etwas Ausdruck gibt. Hier scheint mir die Vision einer neuen Gesellschaft durchzuscheinen, in der Denken eine kollektive Angelegenheit wird und nicht mehr eine Privatsache, wie das heute meist ist. Liebe Grüße.
Liebe Grüße zurück, sehe ich auch so. und vielleicht hat was eingefallen, als ich die Frage gehört habe. Ich habe den Anfang jetzt schon wieder vergessen.
Aber es ging um die Frage des Neuen. Und wenn ich die Hörerin richtig verstanden habe, dass es hier ein neues Denken gibt und genau, dass dieses Denken, das ist jetzt in meinen Worten nachvollzogen, ein Denken, das aus dem Miteinander entsteht. Ich glaube, dass sie auch daraufhin reflektiert, was wir vorher auch angesprochen haben, dass in einem wirklichen Dialog ich nicht mein Denken mit dir tausche, sondern dass wir eigentlich gemeinsam auch denken.
Ja, genau. Ja, also das sehe ich genauso. Mir fiel vorher noch was dazu ein, aber das ist mir etwas entfallen. Das heißt, möglicherweise ist nicht so wichtig. Aber ich sehe das genauso, dass zwischen uns da durch den bewussten Dialog eine neue Kulturmöglichkeit aufdämmert. Und dass wir dadurch eine Ebene des jetzigen menschlichen Bewusstseins und der Gewohnheiten dieses Bewusstseins quasi transzendieren und dadurch eine neue Version von Menschheit, Kollektiv und Individuum im Kollektiv quasi erkennen werden, die aber anders ist, als wir uns das wahrscheinlich als Individuum vorstellen. Und dass dadurch natürlich auch die Dimension des Denkens in eine ganz andere Intelligenz gehoben wird, weil die interpersonelle Reibung abnimmt und die Beweglichkeit des Denkens zunimmt. Mhm. Und dadurch tauchen wir natürlich viel mehr ein, weil wir uns nicht mehr so in uns zurückziehen und in unser Selbst kontrahieren, haben wir natürlich viel mehr offenen Raum, und da sind wir wieder bei dem offenen Teil des Zen-Kreises, weil der ist nämlich intelligent. Ja. Die Struktur, die schon eine Gewohnheit geworden ist, die ist gar nicht so intelligent, weil die hat ja schon so ein Beharrungsvermögen. Mhm. Aber das, was beginnt, wenn man sagt, Evolution ist die Spannung zwischen Potentialität und geschaffener Struktur, und wenn diese Spannung kreativ bleibt, das heißt dynamisch ist, dann daten wir quasi die Struktur immer wieder gesund ab. Das heißt, wir spalten uns davon nicht ab, sondern wir bringen Entwicklung wirklich auf die Straße. Mhm. Und wenn wir dann, das fordert uns natürlich heraus, und wenn wir das tun, dann ist die Spiritualität keine abgehobene Spiritualität, sondern eine, die sich im Marktplatz etabliert, aber radikal genug ist, auch die Struktur abzudaten und sich nicht vor der Konfrontation scheut, die das bedeuten kann und wird in vielen Fällen. Ja. Der Status quo hat ein Beharrungsvermögen, das heißt, er wird sich auch wehren, aber das Wehren ist natürlich schon wiederum Teil des mystischen Updates. Wenn wir das mit einbeziehen, dann gibt es eine gesunde Weiterentwicklung und dann öffnen wir uns für das, was wir nicht sehen, aber wir sind bereit dafür.
Ja. Genau. Und ich glaube auch wirklich zu sehen, dass das radikaler ist, als es auf den ersten Hinblick vielleicht aussieht, dass es hier wirklich eine neue Form des Denkens gibt. Weil wir nehmen Denken so willkürlich, selbst wenn wir über Teamwork reden, an, dass Denken aus dem Individuum geboren wird. Und da ist auch ein wichtiger Punkt dabei, aber zu sehen, dass es etwas gibt, was, um, ich glaube, dein Wort aufzugreifen, etwas ein intersubjektives Denken ist. Dass wirklich der Prozess der Kreativität oder der Ort der Kreativität aus einer lebendigen Hingabe zu diesem Miteinander entsteht, aus, in diesem Kreis zwischen uns, und dass das wirklich das Potenzial hat, das, was wir als menschliche Kultur, als menschliches Miteinander verstehen, auf einer ganz anderen, auf einer ganz neueren Weise zu verstehen. Ich glaube, dass hier ein Kultursprung sich abzeichnet, der wirklich weit über das hinausgeht, was unsere hoch individualisierte Kultur der letzten 200 Jahre ausmacht, ohne das verlieren zu müssen, sondern ist auf einer neuen Ebene zu integrieren.
Ja, absolut. Also ich stimme da komplett mit dir überein.
Thomas, wir haben noch einige Fragen hier, wir sind aber auch am Ende unserer Sendezeit. Ich glaube, das war ein wirklich ganz spannendes Gespräch. Ich habe es auf jeden Fall wirklich sehr spannend empfunden. Danke dir dafür nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Menschen, die dich persönlich sehen wollen, es gibt auch eben deine Website, wo deine verschiedensten Tätigkeiten unter thomashübel.com, glaube ich, sichtbar sind. Wir werden uns auch sehen in der Ausbildung, die ich gemeinsam mit Annette Kaiser mache, wo wir dankenswerterweise dich auch als Gastlehrer dabei haben. Menschen Spirit im Januar in der Schweiz, in der Villa Interlaken. Auch das kann man unter Menschen in Spirit ansehen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, und ich freue mich sehr, auch in Zukunft das Gespräch mit dir weiterzuführen.
Einen schönen Abend. Wunderbar, Tom. Mir geht's genauso, und es war ein ganz bereicherndes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.